Stadtparterre, Hof, Erdgeschoss sind besondere Ebenen in unseren Städten und Quartieren. Wie ganzheitliche Stadtstruktur gelingt, das erklärt uns heute von der TU Wien die Professorin Dr. Angelika Psenna.
Straßenbreiten in Berlin aus Gründerzeitarealen sind bis zu dreimal so breit wie die, die wir in Wien finden. Die historische Nutzung des Stadtparterres sah so aus, dass es überhaupt keine Leerräume gab. Das heißt, jeder Winkel ist genutzt worden. Wir brauchen lokale Ökonomien, die den Möglichkeitsraum bieten, dass wirklich produzierendes Gewerbe sich auch wieder ansiedelt. Also ich gehe dann schon lieber durch eine Gasse, wo das Erdgeschoss einfach belebt und bespielt ist und wo ich damit rechnen kann, dass da vielleicht da und dort Menschen rauskommen und auch ich durch die Fenster hineinsehe.
Stadtparterre, Hof, Erdgeschoss, ganzheitliche Stadtstruktur. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Am Mikrofon Michael Diwe, herzlich willkommen. Alle 14 Tage haben wir neue Themen rund um Stadtentwicklung, Architektur und neues Bauen. Um keines dieser Themen mehr zu verpassen, am besten also diesen Podcast abonnieren. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Für die Frage, ob wir einen Stadtteil lebendig, bunt und offen erleben, dafür spielen die Erdgeschosse eine besondere Rolle. Stadtparterre, Hof, Erdgeschoss. Wie diese Strukturen sich verändern und was man aus ihnen machen kann, ist auch Gegenstand der Forschung. Heute zu Gast von der Technischen Universität Wien, die Professorin Dr. Angelika Psenna. Und zum Thema Stadtparterre, Erdgeschossstraße, Hof und deren Übergänge hat sie auch ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Psenna.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen dieses Interview nun zu führen.
Ja, wir freuen uns sehr. Sie sind Professorin für Stadtstrukturforschung an der TU Wien. Was gehört alles zu diesem Arbeitsgebiet?
Oh, ich würde sagen, in erster Linie die Lehre. Die TU Wien und unsere Fakultät für Architektur und Raumplanung ist eine der größten in Europa. Wir haben allein an unserer Fakultät über 7000 InskribentInnen. Davon sind 4500 wirklich aktiv Studierende. Das heißt, unser Fokus liegt sehr stark in der Lehre. Aber es ist auch möglich und erforderlich, dass wir zusätzlich Forschung machen. Und mein persönlicher Schwerpunkt liegt tatsächlich in der Forschung.
Und heute geht es um das Thema Stadtparterre, Hof, Erdgeschoss, ganzheitliche Stadtstruktur. Was hat Sie daran gereizt aus wissenschaftlicher Sicht?
Da kann ich jetzt ganz weit zurückgehen, nämlich in den Jahren, als ich mich mit meinem Doktorat beschäftigt habe, wo ich mich mit der Frage der Wahrnehmung von urbanem öffentlichen Raum auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, auch in meinen Feldstudien, dass das Erdgeschoss eine besondere Rolle einnimmt. Und im Prinzip eigentlich seit damals liegt quasi ein Fokus auf diese Zone. Und im zweiten Ansatz ist mir aufgefallen, dass dieser Bereich, den ich so wichtig finde, den ich Stadtparterre nenne, eigentlich in Teilbereiche zerfällt. Zum einen aus Sicht der Forschung, aber auch in der Praxis. Also wenn wir in die Stadtverwaltung denken, gibt es immer Zuständigkeiten, die sich entweder mit dem Gebäude oder mit dem öffentlichen Raum, mit der Straße beschäftigen. Und es gibt zwischen diesen Bereichen wenig Austausch, in meinen Augen viel zu wenig. Und da hilft es schon mal, in meiner Ansicht, dem Ganzen einen Begriff zu geben und eben diesen Bereich Stadtparterre zu nennen, also das Parterre der gesamten Stadt, das in meinen Augen eben das Erdgeschoss, den öffentlichen Raum, den Straßenraum, die Gehsteige, aber auch bis hinein in die Innenhöfe umfasst.
Also das Stadtparterre hat verschiedene Dimensionen, die zum Teil Privatbesitz sind, zum Teil öffentlicher Besitz. Das sind Gebäudestrukturen, das sind aber auch angrenzendes Straßenland und was so drumherum ist, richtig?
Genau, so sehe ich das, ja. Was natürlich auch die Schwierigkeit gleich erklärt, denn mit öffentlichen Räumen ist es aus Sicht der Stadtverwaltung leichter umzugehen als mit privaten Räumen.
Was ist die Krux beim Stadtparterre, wie es in Wien vorherrscht? Sie haben das ja auch historisch mal nachgezeichnet, wie diese Stadtparterre-Bereiche entstanden sind. Erklären Sie es mal für Nicht-Wienerinnen und Nicht-Wiener.
Wien ist eine in meinen Augen sehr besondere Stadt. Sie ist eine Stadt des 19. Jahrhunderts. Das heißt, im 19. Jahrhundert ist die Stadt enorm gewachsen, von zuerst 400.000 Einwohner auf über 2,2 Millionen. Das ist mehr, als Wien aktuell umfasst. Und zwar in gerade mal 7 Jahrzehnten ist das passiert. Das heißt, in dieser Zeit, die wir Gründerzeit nennen, ist die Grundlage der immer noch aktuellen Stadtstruktur gegeben worden. Also ein Großteil des Stadtgebietes wurde in dieser Zeit entwickelt, nach den Vorgaben der damaligen Zeit. Und das hat zur Folge, dass ein Großteil der gebauten Strukturen der Bestandsstadt eben aus dieser Zeit stammt. Eine besondere Eigenheit von Wien ist die, dass sich die Stadt in dieser Zeit quasi nicht so unendlich in den Raum entwickeln konnte, wie das in Berlin vielleicht der Fall ist, sondern Wien ist und liegt immer noch eingegrenzt zwischen geologischen und hydrologischen Vorgaben. Wir haben auf der einen Seite im Osten, im Nordosten die Donau. Und in der Gründerzeit war die Donau noch unreguliert. Das heißt, es war ein sehr breites, großes Areal, das aus Sümpfen bestand, das sehr unberechenbar war. Also es gab immer wieder Überschwemmungen und die Dörfer, die in diesen Arealen sehr wohl bestanden, wurden überschwemmt und mussten wieder neu aufgebaut werden. Das heißt, nach Nordosten konnte die Stadt sich schlecht ausdehnen. Und das gleiche, eine gleiche ähnliche Grenze gibt es im Nordwesten, nämlich die Ausläufer der Alpen. Der Wienerwald, ein hügeliges Areal, auch dorthin konnte die Stadt sich nicht ausdehnen. Das hat zur Folge, dass Wien sich eigentlich im Vergleich zu anderen Städten des 19. Jahrhunderts sehr kompakt entwickelt hat. Also unsere Straßenbreiten sind, oder umgekehrt gesagt, Straßenbreiten in Berlin aus Gründerzeitarealen sind bis zu dreimal so breit wie die, die wir in Wien finden. Das heißt, wir haben per se eine kompakte, dichte Stadt. Und das ist eine Besonderheit, die die Struktur und damit eben auch die Struktur des Stadtparterres bestimmt.
Also das heißt, Geografie, Überflutungsflächen, ja sozusagen die Gegebenheiten einer Stadt haben damit etwas zu tun, wie urban dicht sie sich entwickelt und haben letztlich auch eine Konsequenz dafür, was gebaut wurde und welche Strukturen wir heute da vorfinden und nutzen.
Exakt, genau. Also wenn wir schmale, enge Gassen, also Straßen und Gassen haben, so wie in Wien das der Fall ist, das ist eine Vorgabe, die natürlich die Bebauungsstruktur beeinflusst. Also wir haben Gassen, die zum einen relativ wenig Raum für öffentliche Nutzungen zulassen. Also wir haben im Verhältnis sehr schmale Gehsteige, begrenzt bemessene Fahrspuren und das heißt, dass die Nutzung dieses begrenzten öffentlichen Raums zuweilen prekär werden kann. Also vor allem, wenn, so wie wir das in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, wir einen Großteil dieses eng bemessenen Raums eigentlich dem Verkehr, dem motorisierten Individualverkehr zusprechen. Also das größte Thema in Wien ist ja eigentlich der ruhende Verkehr, also all die geparkten Autos in den öffentlichen Räumen. Und das wird umso stärker spürbar, wenn eben unsere Gassen so eng sind. Und wie wir das in unseren Studien nachweisen konnten, wirkt sich das nachteilig auf die Nutzung des Erdgeschosses aus.
Erklären Sie das mal. Was entscheidet darüber, ob ich ebenerdige Bereiche als lebendig wahrnehme, als sicher wahrnehme, als attraktiv wahrnehme oder wo es eher als tot und leblos rüberkommt? Sie haben gesagt, es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem Straßenbereich und den Qualitäten des Erdgeschosses.
Ich glaube, ich hole da ein bisschen aus. Diese Studie zum Stadtparterre ist unter anderem deswegen entstanden, weil wir uns historische Aufnahmen von unseren Quartieren angeschaut haben. Und in Wien ist es so, dass wir nicht ganz viele oder nicht so enorme Kriegsschäden hatten. Das heißt, es gibt Gründerzeitareale, die baulich völlig unverändert sind. Und da gibt es ein spezielles Bild, an das ich jetzt denke, eine Gasse im 9. Bezirk, die sogenannte Glasergasse, wo wir eine schöne Aufnahme gefunden haben aus dem 19. Jahrhundert. Und die Gasse hat zwar keine Bäume, aber sie ist im ganzen Bereich genutzt von Menschen, Anrainerinnen. Also man sieht sehr viele Personen, die sich da aufhalten. Und dann haben wir eine quasi aktuelle Aufnahme gemacht und gegenübergestellt. Und jetzt haben wir zwar Bäume in dieser Gasse, aber zugleich auch eine große Anzahl von geparkten Autos und eigentlich keine Menschen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, was ist passiert, wenn die bauliche Struktur relativ unverändert ist? Welche Gesetzmäßigkeiten, welche Nutzungen, welche Veränderungen haben dazu geführt, dass das Bild dieser Gasse jetzt ein ganz anderes ist? Und für die Untersuchung dieser Frage haben wir das Urban Bazaar Modeling entwickelt, also eine Methode, mit der wir diese Frage beantworten können. Die ist relativ ressourcen- und arbeitsintensiv, die Erstellung dieser Modelle. Es ist ein 3D-Modell einer Gasse, eines Stadtparterres in all seiner Detailliertheit mit den Nutzungen, mit den historischen und aktuellen Nutzungen. Und dieser methodische Zugang hat gezeigt, dass eben nicht die baulichen Veränderungen den großen Ausschlag gegeben haben, sondern die Nutzungsverschiebungen. Die historische Nutzung des Stadtparterres sah so aus, dass es überhaupt keine Leerräume gab. Das heißt, jeder Winkel ist genutzt worden. Das ist gut nachvollziehbar, wenn man weiß, dass die Bevölkerungszahl einfach eine sehr, sehr große war. Wir haben jetzt ein bisschen über 2 Millionen in Wien, aber deutlich mehr Bebauungsstruktur. Also es ist ja seit der Gründerzeit natürlich sehr viel Masse und Gebäude dazugekommen. Das heißt, die Bewohnungsdichte in der Gründerzeit war eine extrem hohe. Es gibt eine statistische Aussage von 1906, die besagt hat, dass die Wohnflächenzahl für in Wien lebende Menschen 4 Quadratmeter war. Und jede, die weiß, wie die aktuellen Zahlen europaweit ausschauen, in Wien sind wir aktuell bei 34 Quadratmeter. Also das ist schon eine sehr andere Situation. Die historischen Gebäude waren sehr stark belegt. Also die einzelnen Tops und Wohneinheiten wurden ja von Großfamilien bewohnt. Es gab auch Bettgeher, die quasi die Betten tagsüber gemietet haben, Nachtschichtarbeiter und Arbeiterinnen. Und das heißt, wir haben eine viel dichtere Bevölkerung die sich noch dazu stark auch im öffentlichen Raum aufhält, weil die Wohneinheiten viel zu eng und zu klein waren. Und das heißt, im Erdgeschoss wurde damals auch gewohnt. Das ist auch heute noch der Fall. Aber vor allem gab es dort Arbeitsstätten, Gewerbe, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen. Also es gab sehr viele Essenslokale. Auch das ist vielleicht spannend und liegt nicht ganz auf der Hand. Also früher hat man sehr viel auswärts gegessen, weil die Essensproduktion in den kleinen Einheiten gar nicht so einfach war und auch vor allem die Lebensmittellagerung. Das heißt, es gab viele Essenslokale, Kaffeehäuser, aber eben vor allem produzierendes Gewerbe.
Also blenden wir 100 Jahre zurück, dann war Leben auf den Straßen auch ein bisschen notgedrungen dadurch, dass die Wohnungen klein waren, sagen Sie. Da konnte man sich nicht so bequem aufhalten, sondern ist im Grunde ausgewichen auf die Straße. Es gab Gewerbe, lautes Gewerbe, auch Gastronomie. Nun kann man ja die Zeit nicht zurückdrehen. Und was Gewerbe angeht, sind wir ja heute vielleicht ein bisschen weniger stressresistenter, oder? Also produzierendes Gewerbe in den Erdgeschossen, für viele Leute schwer vorstellbar heute.
Sicherlich. Wir sind es sogar in den Metropolen, zumindest im europäischen Raum, nicht mehr gewohnt, dass man was hört, dass man was riecht. Wer viel reist, kennt aus anderen Städten andere Situationen. Also wir haben uns vielleicht einen Standard angewöhnt, den man vielleicht überdenken könnte. Ja. Auch in der Art, wie wir bauen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, über das man getrennt nochmal reden könnte. Unsere Gewohnheiten und Standards. Fakt ist aber, das Gewerbe, ich glaube, dass der Tod des Gewerbes ist weniger der Anrainer und die Anrainerin, sondern einfach unser ökonomisches System. Wir haben eine globale Wirtschaft, die darauf aufbaut, dass wir Verkehr brauchen und haben wollen und finanzieren, weshalb ein Ding, das aus, sagen wir jetzt mal, China kommt, billiger sein kann als dasselbe Ding, das vor Ort produziert wird. Das ist ein Wirtschaftssystem, auf das wir als ArchitektInnen und als StadtplanerInnen wenig Einfluss haben. Das Einzige, was wir machen können, ist in der Lehre darauf hinzuweisen und unsere jungen Kolleginnen vielleicht sensibler für das Thema zu machen. Aber es gibt sehr, sehr wohl Gegenmodelle zu diesem globalen Wirtschaftssystem. Wir kennen lokale Ökonomien und da gibt es sehr wohl auch Fachleute, Ökonomen und Ökonominnen, die in diesem System eine sehr brauchbare Zukunft sehen. Ja. Das ist das eine Thema, wo ich dann irgendwo ans Ende komme, weil ich da nicht weiter ausführen kann, aber das ist sicher der wichtigste Grund. Ja. Wir brauchen lokale Ökonomien, die den Möglichkeitsraum bieten, dass wirklich produzierendes Gewerbe sich auch wieder ansiedelt. Wir waren jetzt gerade auf Reise in Tunis und dort auf einer Messe für Handwerk, also eine Handwerksmesse. Und es war faszinierend zu sehen, wie viel quasi produziert werden kann vor Ort. Und ich spüre direkt das Manko, das wir in unseren europäischen Städten jetzt haben.
Es gibt einen Vortrag von Ihnen, da stellen Sie gegenüber ein italienisches Erdgeschoss. Da fotografieren Sie, glaube ich, so ein Schuster oder einen Schuhladen, der dort ist. Also ganz pittoresk, wie man sich das vorstellt. Und dem stellen Sie gegenüber die heutigen Stadtparterre in Wien. Wie sehen die heute aus?
Wir haben extrem viel Leerstand im Erdgeschoss. Das heißt, in den letzten Jahrzehnten, ich glaube, ich muss da ergänzen, wir sind ja nicht bei der großen Bevölkerungszahl stehen geblieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Wien zu einer Shrinking City über viele Jahrzehnte, eigentlich bis in die 1990er Jahre. Die Bevölkerung ist zurückgegangen auf 1,5 Millionen. Das heißt, Wien war es über lange Zeit gewohnt, genügend Raum zur Verfügung zu haben und mit dem auch relativ nachlässig umzugehen. Leerstand hat sich in die Art, wie unsere Immobilien verwaltet werden, hinein manövriert. Es ist gang und gäbe, dass ImmobilienbesitzerInnen den Leerstand im Erdgeschoss in ihre Immobilienrechnung quasi mit reinnehmen. Das heißt, der entgangene Mietzins im Erdgeschoss wird umgelegt auf die Mieten in den oberen Geschossen und man erspart sich dadurch diese Kurzzeitmieten. Wir wissen ja, dass das Erdgeschoss schwierig bespielbar ist im aktuellen Zustand. Und das heißt, das ist so ein Laissez-faire, dass man sich angewöhnt hat, den Leerstand im Erdgeschoss einfach mal hinzunehmen. Ein weiteres Faktum ist, dass diese Gründerzeitbauten in den vergangenen Jahrzehnten, also der Dachgeschosse, zunehmend ausgebaut wurden. Also dort wurde eine Ressource erkannt, die relativ gewinnträchtig verwaltet werden kann. Und so wie die aktuellen Auflagen seitens der Stadt sind, gibt es die sogenannte Stellplatzverordnung. Das heißt, wenn wir im Gebäude neuen Wohnraum erstellen, also bei Neubau, aber auch bei Umbau und Zubau, ist es notwendig, Stellplätze im Gebäude nachzuweisen. Es gibt zwar auch Ausgleichszahlungen und man könnte auch im Umkreis Stellplätze anmieten in Garagen. Das wird aber dann selten gemacht, weil das Erdgeschoss ist ja eh gerade leer und man weiß ja eh gerade nicht, was man damit macht. Das heißt, diese Garagen werden im Erdgeschoss eingebaut. Ich denke, das Bild, das man sich vorstellen kann, warum das in meinen Augen nicht so toll ist, wenn wir durch eine Gasse gehen, wo links und rechts Garagen und Garagentore sind und es ist vielleicht nachts und ich bin allein, ist es für mein Sicherheitsgefühl nicht von Vorteil. Also ich gehe dann schon lieber durch eine Gasse, wo das Erdgeschoss einfach belebt und bespielt ist und wo ich damit rechnen kann, dass da vielleicht da und dort Menschen rauskommen und auch ich durch die Fenster hineinsehe. Es ist ein weiteres Faktum, dass die historischen Strukturen der Gründerzeitgebäude, die schauen so aus, dass die Erdgeschosse sehr kleinteilig waren. Es gab eben sehr viele kleine Gewerbe und NutzerInnen, die für die es von Vorteil war, kleine Einheiten zu mieten. Wäre auch aktuell noch so der Fall. All diese kleinen Einheiten hatten eine direkte Verbindung zum Straßenraum, also diese Laden- und Gassentüren. Und über diese oder eben auch zusätzlich noch Fenster. Und über diese Verbindungen ist dieser Austausch zwischen innen und außen von vornherein quasi möglich. Und was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, dass diese Gassentüren zunehmend zugebaut wurden zu Fenstern oder eben im Fall der Garage zu Garagentoren oder zu blinden Fenstern. Und wir haben in unserer Studie festgestellt, dass genau diese Permeabilität der Erdgeschossfassade höchst relevant ist für ein Funktionieren des Stadtparterres.
Permeabilität, das heißt eine Art von Durchlässigkeit, Durchgängigkeit?
Im besten Fall, ja. Also auch ein Fenster ist schon von Vorteil. Aber noch besser ist es, wenn ich wirklich diese Erdgeschosslokale direkt vom Straßenraum aus benutzen kann.
So, nun schaut man also im Vergleich zu vor 100 Jahren eben nicht in viele kleine Läden, sondern im Erdgeschoss haben sich Garagen breit gemacht, vielleicht Lagerflächen, vielleicht Mülltonnen, Abstellflächen und Ähnliches. Wie kann man diese Ressourcen neu beleben? Wie kann man diese Flächen wieder qualitativ belegen? Geht das jetzt überhaupt noch? Also kann es einen Stadtumbau geben, der diese Erdgeschosse wieder öffnet?
Technisch auf alle Fälle. Also die historischen Bauten eignen sich bestens dazu. Die haben ja Raumhöhen von bis zu 5 Metern in diesen Erdgeschossen. Das heißt, ich kann dort jede vorstellbare Nutzung eigentlich unterbringen. Das ist ja mit ein Vorteil dieser Gebäudestrukturen, die wir nutzungsneutral oder nutzungsoffen nennen. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist in den Gebäuden der Postmoderne, eigentlich schon ab den 70er Jahren, wo von vornherein beschlossen wurde, dass das Erdgeschoss nicht so relevant ist, dass es quasi so eine zweitrangige Ebene im Gebäude ist und deshalb von vornherein eigentlich keine volle Raumhöhe braucht. Das heißt, es wurden sehr viele Gebäude mit gerade mal 2,20 Meter Raumhöhe erstellt, weil man davon ausging, dass im Erdgeschoss eigentlich nur Nebenräume untergebracht werden. Also eben ein Müllraum, wie Sie gesagt haben. Vielleicht wer sehr progressiv war, dachte noch an einen Kinderwagenabstellplatz. Oder eben die Garagenzu- und Abfahrten. Also diese Räume sind natürlich bilden prekäre Voraussetzungen, denn für Aufenthaltsräume sind Raumhöhen von 2,20 Meter nicht vorgesehen. Dort wird es schwieriger. Also wie gesagt, technisch ist es in den meisten Fällen sehr wohl möglich, diesen Stadtumbau oder Rückbau vorzunehmen. Was wir brauchen, ist natürlich Entwickler und Entwicklerinnen, die darin einen Sinn sehen und dieses Potenzial einfach heben möchten.
Aber Sie sagen, die historischen Gebäude haben eigentlich nutzungsoffene Gebäudestrukturen, hohe Deckenhöhen und bieten gute Voraussetzungen, um diese Erdgeschossbereiche wachzuküssen.
Genau.
Heftiges Nicken. Es muss nur jemand machen.
Richtig, es muss nur jemand machen. Ich meine, was in Wien noch dazu kommt, ist eben, worüber wir vorher ausführlich gesprochen haben, diese engen Gassen und diese schmalen Gehsteige. Die sind jetzt nicht von Vorteil, vor allem dort, wo der ganze Straßenraum mit parkierten BKWs zugestellt ist. Denn diese Erdgeschosse brauchen auch so ein Vorland. Ja. Wenn also jegliche Nutzungen im Gebäudeinnere bilden sich ja auch im Straßenraum ab. Und wenn der Gehsteig gerade mal 2,20 Meter breit ist oder 1,70, finden wir auch noch, dann ist auf diesem Gehsteig nicht sehr viel an Aufenthalt möglich. Man muss schauen, dass man gerade quasi aneinander vorbei sich zwängen kann. Und das ist ein großer Nachteil für die Nutzung des Erdgeschosses. Also wir haben jetzt nur über Erdgeschosse gesprochen, aber es gibt in Wien auch sehr viele Souterrains und Hochparterre-Situationen. Souterrains kennt man aus anderen Städten sehr wohl, wie in New York oder Amsterdam oder auch in London. Dort ist es immer so, dass der Gehsteig davor so viel Raum lässt, dass ich dieses Souterrain gut benutzen kann. Denn ich brauche einen Zugang zum Souterrain, die Stiegen hinunter oder eben auch, es gibt dann in New York sehr oft auch Lokale, die im Souterrain gelegen sind, wo ich dann im Gehsteig, im Sidewalk davor eben mich auch aufhalten kann und auch Tische und Stühle anbringen kann.
Gibt es denn international Beispiele, wo ein Stadtumbau gelingt, der Erdgeschossbereiche wieder lebendig macht? dort neues Leben reinbringt. Also wir wissen, Sie haben gesagt, es hat auch immer etwas mit der urbanen Dichte zu tun und damit, wie viele Leute da so wohnen, die dann im Zweifelsfall im Erdgeschoss was einkaufen, die ein Café nutzen, die eine Galerie nutzen, einen Buchladen nutzen. Alles Dinge, die wir ja gern haben oder gerne hätten in unserem Umfeld, wir müssten sie aber auch nutzen. Gibt es internationale Beispiele, die Sie besonders gelungen finden?
Da tue ich mir immer sehr schwer und ich habe mir kurz Gedanken darüber gemacht. Es gibt ein Gebäude, das ich sehr gelungen finde. Das ist jetzt kein internationales, das ist in Wien, im Stadtentwicklungsgebiet, im Nordbahnhofgelände. Das nennt sich Loftflügel von Studio Fly Strerowitz. Das ein sehr in der Architektur sehr zurückgenommenes Objekt ist und in meinen Augen eigentlich eine Realisierung eines gründerzeitlichen Stadthauses. Das heißt, die Gebäude, die Raumhöhen sind über das Gebäude verteilt relativ hoch und im Erdgeschoss sogar 4 Meter. Die Einheiten sind sehr schmal bemessen. Es sind Achsabstände von gerade mal 5 Metern über die ganze Gebäudetiefe von über 10 Metern. Und diese kleinen Spaliere werden eben quasi individuell vermietet. Das heißt, es hat kleines produzierendes Gewerbe Platz und soweit ich das verfolgt habe, funktioniert es auch. Und auch dort hat jede Einheit im Erdgeschoss einen direkten Zugang zum öffentlichen Raum. Also dieses Tür oder sogar, die sind etwas größer formiert als fast schon Tore.
Nun haben Sie gesprochen über die niedrigen Deckenhöhen in den Erdgeschossen in den 70er Jahren oder 80er Jahren. Merken Sie das heute bei den Studierenden, die Sie auch unterrichten oder auch in der Architekturszene, die Erdgeschosse eine andere Qualität haben und eine andere Aufmerksamkeit wirklich bekommen, also nicht mehr sozusagen das Stiefkind sind?
Ja, absolut. Vor allem die Studierenden, die ich betreue. Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Ja, also wir versuchen in unserer Ausbildung, in unseren Vorlesungen sehr viel Akzent auf diesen Bereich zu legen. Also das Stadtparterre ist die Verknüpfungsebene in der Stadt schlechthin und verdient eine sehr große Aufmerksamkeit. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn das Stadtparterre funktioniert, funktioniert die Stadt. Ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber gerade wenn man durch die Welt reist und Städte besucht, wo die Funktion des Stadtparterres quasi historisch noch erhalten ist, merkt man, wie angenehm man sich dort in diesen öffentlichen Räumen aufhält.
Also ein Plädoyer für qualitätsvolle Erdgeschosse. Was wünschen Sie sich von den heute Planenden und Bauenden, von Bauträgern oder von Menschen, die große Häuser besitzen mit Erdgeschossen?
Dass sie diese Ressource als Potenzial erkennen und die alten Gewohnheiten quasi aufgeben. Natürlich ist es angenehm, das Erdgeschoss weiterhin so zu behandeln, wie man das halt in den letzten Jahren immer gemacht hat. Aber man könnte durchaus einfach mal was versuchen. In Wien ist auch die Form der Zwischennutzung ein großes Thema. Das heißt, man könnte die mal aufmachen und zu billigeren Mieten, Mietvorgaben rausgeben und schauen, was passiert, ob das nicht vielleicht auch spannend ist für das ganze Gebäude.
Also eine Art Transitraum schaffen, Pop-up-Stores und einfach mal gucken, was vielleicht da funktioniert.
Exakt, ja genau. Möglichen Arbeitsraum aufmachen.
Sagt Professor Dr. Angelika Psenna bei uns im Podcast. Danke für das Gespräch.
Oh, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, ein Haus ohne Erdgeschoss, das geht nicht, ganz klar. Gewerbe, Gastronomie, Kultur, aber auch konsumfreie Angebote sind relevant, damit wir Erdgeschosszonen als interessant und vielseitig erleben dürfen. Stadtparterre, Erdgeschosshöfe, angrenzendes Straßenland ganzheitlich denken. Das ist eine Chance, um urbanes Leben zu schaffen. Passende Themen zum Weiterhören hier im Podcast sind zum Beispiel und sehr herzlich empfohlen Folge 44 Urbane Quartiere, die Zukunft der Erdgeschosse. Dazu gibt es eine Studie. Zu Gast ist der Einzelhandelsexperte Dr. Josef Frechen von Bulwiengesa. Und wir sprechen über die Stadt der kurzen Wege in Folge 72 mit der Stadtforscherin Professor Dr. Tatjana Schneider. Und zum Weiterlesen, Buchtipp unseres heutigen Gastes, Stadtparterre, Erdgeschoss, Straße, Hof und deren Übergänge, sehr interessant. Kann man sich bestellen, verlinken wir auch in den Shownotes. Und für heute war's das. Danke fürs Zuhören und danke an unseren Gast, Professor Dr. Angelika Psenger.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.